Lasst uns ein Psalmwort lesen vor dem Gebet. Wir stehen auf, während wir das Wort lesen. Wir lesen aus Psalm 107 direkt von vorne an. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, ja ewiglich währet seine Gnade. So sollen die vom Herrn Erlösten sprechen, die er befreit hat aus Drangsal und die er gesammelt aus den Ländern, von Aufgang her und vom Niedergang, vom Norden her und vom Meer. Sie irrten umher in der Wüste, der Öde, und fanden keinen Weg, nicht zu einer Wohnstatt. Gequält von Hunger und Durst, wollte ihre Seele in ihnen verschmachten. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, und er rettete sie aus ihren Ängsten und leitete sie auf rechtem Wege, dass sie kamen zu einer bewohnten Ortschaft. Die mögen danken dem Herrn für seine Güte und für seine Wundertaten an den Menschenkindern, dass er die lechzende Seele gesättigt und die hungrige Seele gefüllt hat mit Labung. Die da saßen in Finsternis und Todesnacht, gefangen in Elend und Eisenbanden, denn sie hatten Gottes Geboten getrotzt und den Ratschluss des Höchsten verachtet, so dass er ihren Sinn durch Leiden beugte, dass sie niedersanken und keinen Helfer hatten. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, und er rettete sie aus ihren Ängsten. Er führte sie heraus aus Finsternis und Todesnacht und zersprengte ihre Fesseln. Die mögen danken dem Herrn für seine Güte und für seine Wundertaten an den Menschenkindern, dass er eherne Türen zerbrochen und eiserne Riegel zerschlagen. Die da krank waren infolge ihres Sündenlebens und wegen ihrer Verfehlungen leiden mussten, vor jeglicher Speise hatten sie Widerwillen, so dass sie den Pforten des Todes nahe waren. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, und er rettete sie aus ihren Ängsten. Er sandte sein Wort, sie gesund zu machen, und ließ sie aus ihren Gruben oder Gräbern entrinnen. Die mögen danken dem Herrn für seine Güte und für seine Wundertaten an den Menschenkindern. Sie mögen Opfer des Dankes bringen und seine toten Taten mit Jubel verkünden. Die aufs Meer gefahren waren in Schiffen, auf weiten Fluten Handelsgeschäft trieben, die haben das Walten des Herrn geschaut und seine Wundertaten auf hoher See. Denn er gebot und ließ einen Sturm entstehen, der hoch die Wogen des Meeres türmte. Sie stiegen empor zum Himmel und fuhren hinab in die Tiefen, so dass ihr Herz vor Angst verzagte. Sie wurden schwindlig und schwankten wie Trunkene, und mit all ihren Weisheit war's zu Ende. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, und er befreite sie aus ihren Ängsten. Er stillte das Ungewitter zum Säuseln und das Toben der Wogen verstummte. Da wurden sie froh, dass es still geworden, und er führte sie zum ersehnten Hafen. Die mögen danken dem Herrn für seine Güte und für seine Wundertaten an den Menschenkindern. Sie mögen ihn erheben in der Volksgemeinde und im Kreise der Alten ihn preisen. Er wandelte Ströme zur Wüste und Wasserquellen zu dürrem Land, fruchtbares Erdreich zu salziger Steppe, wegen der Bosheit seiner Bewohner, Wiederum machte er wüstes Land zum Wasserteich und dürres Gebiet zu Wasserquellen und ließ dort Hungrige sesshaft werden, so dass sie eine Stadt zum Wohnsitz bauten und Felder besäten und Weinberge pflanzten, die reichen Ertrag an Früchten brachten, und er segnete sie, dass sie stark sich mehrten und ließ ihres Viehs nicht wenig sein. Dann aber nahm sie ab und wurden gebeugt durch den Druck des Unglücks und Kummers. Über Edle goss er Verachtung aus und ließ sie irren in pfadloser Öde. Den Armen aber hob er empor aus dem Elend und machte seine Geschlechter wie Kleinviehherden. Die Gerechten sehen's und freuen sich. Alle Bosheit aber muss schließen ihren Mund. Wer ist weise, der beachte dies und lerne die Gnadenerweise des Herrn verstehen. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir auch von ganzem Herzen an diesem Abend, wo wir wieder zusammengekommen sind, von nah und von fern. Hast du uns zusammengeführt, o Gott, und auch wir können sagen, wir waren in Schande, in Sünde, wir waren Verlorene, ja, in sinkenden Sand dahingegangen. Aber Herr, du hast auch uns ergriffen, hast uns bei unseren Namen gerufen, uns an deiner Brust gezogen und noch mehr hast uns in deinen Handflächen gezeichnet und hast uns zu dir gezogen. Herr, wir danken und preisen deinen herrlichen Namen. Heute Abend hier gemeinsam geben dir die Ehre. Herr, hast dich erbarmt so oft, Herr, hast deine Gnade an uns erwiesen, o Herr, und hast Kranke geheilt. O Herr, wie oft hast du gesegnet, wenn wir es gar nicht verdient hatten, hast du dennoch gesegnet. Herr, wir beten dich an in unserer Mitte und bitten dich aus der Tiefe unserer Herzen. Du wollest gnädig sein, auch heute Abend, und wollest zu uns reden, o Herr, durch dein teures und heiliges Wort, wollest uns rechte Belehrung geben. Du alleine weißt, was wir benötigen. Du alleine weißt, was wir brauchen, o Herr. Darum kommen wir zu dir, gebeugten Herzens und gebeugten Geistes, und bitten dich aus der Tiefe, segne alle, die gekommen sind. Herr, ob jung, ob alt, wir benötigen deinen Segen. Wir kommen zu dir, dem Quell des Lebens, wie wir gesungen haben. Denn bei dir ist Wasser des Lebens, der Fülle da, o Herr. Wir danken dir dafür und beten dich an, Herr. Du wollest dich mächtig erweisen, Herr, an alle, die gekommen sind, Herr, und auch alle, die nicht kommen konnten, o Herr. Preis sei deinem wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen. Halleluja. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Lob und Dank sei dem Herrn. Wir sind heute Abend hier, um eine ganz neue Begegnung mit Gott zu haben. Nicht nur, dass wir uns an vergangene Erlebnisse erinnern, an das, was Gott getan hat, das tun wir sehr gern. Aber heute wollen und heute können wir eine neue Begegnung mit Gott haben. Es gibt alles Mögliche im Reiche Gottes. Aber lasst mich heute sagen, alle Systeme werden ihr Ende haben. Alle Diktaturen, alle Königreiche, Alles wird ein Ende haben. Und der Herr wird König sein, immer und ewig. Und sein Reich ist von ewiger Dauer. Und wir werden mit ihm in seinem Reiche sein dürfen. Wenn von Hass nichts mehr zu hören sein wird, von Eifersucht und von allem Möglichen, wird die Liebe Gottes noch triumphieren und die Gnade Gottes besungen werden. Wie oft haben wir es gehört? Alle Dinge, die einen Anfang hatten, werden auch ein Ende haben. Das, was nie begonnen hat, wird auch niemals enden. Paulus sagt in 1. Korinther 13, Weissagung, Erkenntnis, alles wird ein Ende haben. Aber die Liebe höret nimmer auf. Alles, was begonnen hat, wird aufhören. Was nie begonnen hat, wird nie aufhören können. Und wir wissen, Gott ist Liebe und alles, was an Eigenschaften offenbar geworden sind, sie werden in alle Ewigkeit bleiben. Deshalb lasst uns das Vorübergehende nicht so sehr in Augenschein nehmen, sondern unsere Blicke auf den Ewigen und das Ewige gerichtet halten. Und ein Liederdichter singt, dann werden die Dinge der Welt sehr klein und sie verschwinden im Hinblick auf die große Herrlichkeit, die uns erwartet. Ihr Lieben, wir sind ja in einer Zeit angekommen, in der wir die Offenbarung der Kraft Gottes erleben möchten. Wir haben ja genügend Zeugen des Alten und des Neuen Testaments und besonders natürlich auch bis in unsere Generation hinein gehabt. Und dadurch hat Gott uns wissen lassen, dass er sich nicht geändert hat. Verhältnisse, Zustände, manches, ja alles in dieser Welt ist veränderlich. Als wir vor 20 Jahren in den Spiegel schauten, sahen wir anders aus, wie es heute mit uns ist. Und wenn die Zeit noch 20 Jahre dauern würde, dann bekämen wir vielleicht einen Schrecken und dächten bei uns selber, ja, das hätte ich mir nicht vorgestellt. Wenn wir aber an die Verwandlung unseres Leibes denken, dann sagen wir, Spiegel, du sagst mir nicht die ganze Wahrheit. Du sagst mir nur die halbe Wahrheit. Du zeigst mir nur meinen irdischen Leib, der dem Tode preisgegeben ist. Du zeigst mir nicht meine Jugendblüte, meinen Auferstehungsleib, den ich haben werde, wenn der Herr wiederkommt. Und dann schauen wir in den Spiegel des Wortes Gottes. Und dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Dann werden auch wir, die wir alt geworden sind, wieder froh, weil wir jung sein werden. Ist es nicht herrlich, ein Eigentum Gottes zu sein? Ist es nicht ein Vorrecht, begnadigt zu sein, ewiges Leben zu haben, Vergebung aller Schuld und Sünde von Gott aus Gnaden empfangen zu haben? Wenn Leute auf Erden sind, die sich eigentlich freuen dürfen, dann sind es doch die Erlösten. Aber wie hat's einer unserer bekannten Leute gesagt, es wäre mir leichter zu glauben, wenn die Erlösten erlöster aussehen würden. Und so mag man den Leuten auch deswegen nicht böse sein. Auf der anderen Seite braucht niemand zu warten, ob die Erlösten erlöst aussehen oder nicht. Wir sind erlöst, so gewiss Jesus Christus, der Sohn Gottes, am Kreuz auf Golgatha starb. Amen. Er hat uns Schuld und Sünde vergeben und ewiges Leben aus Gnaden geschenkt. Manchmal, und nicht nur die Erlösten, sondern auch unser Erlöser, sah nicht gerade froh aus. Und die Bibel sagt im Jesaja, im 53. Kapitel, dass er gemieden war, ein Mann der Schmerzen. Man hat das Angesicht vor ihm verborgen, den Abstand gehalten. Soll es uns anders ergehen? Hat er Anerkennung auf Erden gefunden? Nein, er hatte nicht, da er sein Haupt hinlegen konnte. Und Bruder Brenim hat es einmal so wunderbar ausgeführt. Er besaß als der Eigentümer der ganzen Welt nichts auf Erden, gar nichts. Er musste sich eine Eselin und das Füllen ausleihen, um nach Jerusalem hineinzureiten, auf dass die Schrift erfüllt werde. Siehe, dein König kommt zu dir, Tochter Zion, jauchze und juble, Tochter Jerusalem. Er ist demütig und reitet auf dem Füllen eine Eselin. Was hatte er auf Erden? Die Gruft, in die er hineingelegt wurde, gehörte einem Josef von Arimathea. Was hat ihm auf Erden gehört? Hat er Haus und Hof gehabt? Hat er irgendetwas sein Eigen nennen können? Wisst ihr, was er sein Eigen genannt hat? Dich und mich, alle Söhne und alle Töchter Gottes hat er sein Eigen genannt und er ist auf diese Erde gekommen, uns zu erlösen. Nicht, um irdisches Besitztum zu haben, sondern die kostbaren Seelen, die auf Erden sein würden, zu erlösen. Und wenn der Liederdichter singt, erlöst bin ich, darf es wohl rühmen, erlöst durch des Heilandes Blut, dann wissen wir, wovon er gesungen hat und was auch wir von ganzem Herzen mitsingen können. Ihr Lieben, es geht einfach darum, dass wir vom Unglauben abgeschnitten und völlig unseren Glaubensstand in Jesus Christus, unserem Herrn, einnehmen. Und dieser Glaubensstand ist weder vom Regen noch von der Sonne abhängig. Er ist nicht wetterwendig, sondern ist ein göttlicher Bestandteil in unserem Leben. Denn wir glauben nicht an irgendetwas Wandelbares, sondern an den unwandelbaren, ewigen Gott, der sich uns in Jesus Christus geoffenbart hat. Ihr wisst ja genau, dass alle Regierungen dieser Welt, sie müssen immer wieder neu planen und sie machen Gesetze am laufenden Band und müssen sich immer korrigieren und die Dinge der Zeit und der Entwicklung anpassen. Unser Gott hat das ganz anders gemacht. Der hat von Ewigkeit her alles übersehen. Der braucht nie eine Sondersitzung anzuberaumen. Der braucht niemanden zu fragen, hört mal, wie geht's jetzt hier weiter? Er kann uns allen sagen, wie es weitergeht, auch heute Abend. Wenn wir in Not geraten und nicht mehr weiter wissen, dann kennen wir den, der weiter weiß. Ihn, der die Macht über den Tod und die Hölle hat, der am dritten Tage von den Toten auferstanden. der aufgefahren ist und sich gesetzt hat zu Rechten der Majestät im Himmel. Und wer da wartet, bis alle Feinde, nicht nur ein paar, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Und der Apostel führt aus und schreibt, noch sehen wir nicht, dass ihm alles unterordnet ist. Wenn aber die Zeit gekommen sein wird, dann ist auch der letzte Feind, nämlich der Tod, überwunden. Und dann geht das Wort in Erfüllung. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dank sei Gott, der uns den Sieg gegeben hat, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ihr Lieben, was wir benötigen, ist biblischen Glauben. Der biblische Glaube ist, wie schon vorher gesagt, nicht von Umständen abhängig, sondern durch den Geist und durch das Wort in unserem Herzen gewirkt worden. Und dieser biblische Glaube trägt uns durch alle Fluten hindurch, weil Gott uns festhält. Wir sind ein für allemal verankert worden durch die Gnade unseres Gottes. Der Psalm, den wir mitgelesen haben, hat uns viel zu sagen gehabt. Gott kann Wassermassen in dürres Land verwandeln und er kann dürres Land zu fruchtbarem Boden machen, der reichen Ertrag bringt. Gott kann alles. Es wird an dir und an mir liegen, was Gott in deinem und in meinem Leben tun wird. Ob wir austrocknen, ob wir dürre bleiben oder ob wir es ihm gestatten, dass er umwandeln, dass er Regen des Segens aus Gnaden schenken und seinen Samen hineinpflanzen kann, damit Frucht hervorkomme aus Gnaden. Wisst ihr, wenn man solche Psalmen von Herzen mitliest, dann ist das nicht nur gelesen, sondern eine ganze Predigt. Und da fällt mir sogar besonders hier dieser eine Vers auf. Es heißt hier, sie schrien zum Herrn in ihrer Not und er befreite sie aus all ihren Ängsten. Sie waren verzagt, ihr Herz war niedergeschlagen, die Wogen des Meeres hatten sich aufgebäumt und sie selber dachten, sie seien dahin. Und dann heißt es plötzlich, da wurden sie froh, dass es still geworden war. Und er führte sie zum ersehnten Hafen. Aber erst der Sturm, erst die Wellen, die Prüfung, die Bewährung unseres Glaubens und dann hinein in den ersehnten Hafen. Plötzlich wurde alles still. Die Wellen hatten sich gelegt, der Sturm schwieg und sie wurden froh. Als die Wellen über ihre Köpfe hinweggingen, waren sie in Not und in Bedrängnis und schrien zu ihrem Herrn und zu ihrem Gott. Und er erhörte sie. Geschrien haben viele, aber die Frage ist, ob Gott sie erhören konnte. Und ich meine, die Stunde ist gekommen, in der wir uns fragen müssen, ob Gott uns erhört hat. Und ich meine, wenn wir von Herzen rufen, dann wird Gott antworten. Manchmal sagen Menschen, sie haben gerungen und haben gerungen und sind nicht durchgedrungen und habe nicht den Herrn erlebt. Und dann denke ich an Jakob, er rang mit Gott. Ihr Lieben, manchmal ringen wir mit unseren Umständen. Wir hadern mit uns selber. Und es ist gar kein Gespräch mit Gott. Es ist ein innerliches Hadern mit Gott und mit uns selber und mit allen Umständen. Jakob rang mit Gott. Er hatte den Engel des Herrn umfasst. Und er sagte, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und er rang die Nacht hindurch und da ging ihm die Sonne auf. Ihr Lieben, Gott muss uns, mir und uns allen helfen, nicht in der Weise zu ringen und zu hadern, uns an Umständen und Verhältnissen aufzuhalten, sondern mit dem Wort des Glaubens in unserem Herzen mit Gott reden und sagen, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei deiner Rechten, dass ich nicht wanke. Amen. Unser Gott ist ja imstande, alles zu tun, was er schon getan hat. Und wir haben es erwähnt, es steht nicht nur im Mose und nicht nur in der Apostelgeschichte, sondern im ganzen Alten und Neuen Testament, dass der lebendige Gott sich auf dieser Erde unter denen, die ihm vertraut und geglaubt haben, offenbarte. Und wenn wir zu denen in dieser Zeit gehören, die ihm glauben und vertrauen, dann wird er sich uns so offenbaren, wie er sich ihnen offenbarte. Stimmt's oder nicht? Anders kenne ich Gott und Gottes Wort nicht. Wir sind nicht nur dazu da, um die Dinge, die Gott in der Vergangenheit getan hat, zu bewundern und vielleicht Denkmäler aufzurichten, sondern wir sollen im Glauben aufgerichtet werden an dem und durch das, was Gott getan hat, um ihm die Möglichkeit zu geben, sich neu und noch mächtiger und gewaltiger zu offenbaren. Ich meine, dass wir Gottes Vorhaben so weit kennen und die Heilsgeschichte so weit begriffen haben, dass er am Ende der Tage nicht nur den Himmel, sondern den Himmel und die Erde bewegen wird, wie es im Hebräerbrief geschrieben steht. Und er braucht ein Volk auf Erden, das er segnen kann, Menschen, durch die er wirken und sich kundtun kann. Ob im Alten oder Neuen Testament, überall waren es Menschen, an denen Gott Großes tun konnte, die ihm geglaubt und ihm vertraut haben. Menschen, die Träger der göttlichen Verheißungsworte waren. Und wir haben in den letzten Monaten und Wochen darüber gesprochen, was der Herr Jesus in Johannes 10 sagte, als man zu ihm sprach und meinte, du, der du doch nur ein Mensch bist, du machst dich selber zu Gott. Sie konnten sagen, wir kennen deine Brüder und deine Schwestern wohnen unter uns. Die Nachbarn hätten sagen können, wir haben dich essen und trinken gesehen. Wir haben dich kommen und gehen sehen. Wir kennen dich. Was machst du aus dir selber? Und er gibt ihnen zur Antwort, steht nicht geschrieben oder habe ich nicht gesagt, ihr seid Götter? Und wenn diejenigen, an die das Wort Gottes erging Und das wird mir immer größer. Die Propheten, die Männer Gottes, an die das Wort erging, sie wurden Götter genannt. Liest Johannes 10, liest Psalm 82 und liest eine Anzahl Bibelstellen. Und Gott sprach zu Mose, sei du dem Aaron Gott und er sei dein Prophet. Und was ich dir sage, das sage ihm und geht hin zu Pharao und richtet all diese Wunder und Zeichen aus. Was war es? Diese Männer waren keine toten Götzen, die man bestaunen oder bewundern konnte. Es war der göttliche Bestandteil des Wortes in sie hineingekommen. Und das Wort war von Gott ausgegangen und hat in ihren Herzen Platz und Wohnung gefunden. Und sie waren göttliche Träger des göttlichen Wortes auf dieser Erde und haben den kostbaren Samen getragen. Und wir hören dasselbe kostbare Wort und werden in den göttlichen Stand zurückversetzt als Söhne unterster Gottes. Amen. Ihr Lieben, die Erlösung ist keine einfache Sache. Gott hat es sich nicht leicht gemacht, die verloren gegangenen zu erlösen. Und dennoch können wir es von Herzen glauben und erfassen, dass wir in einem prophetischen Zeitalter leben. Diese biblischen Wahrheiten haben in den vergangenen Jahrhunderten nicht kund werden können, weil die Zeit dafür nicht gekommen war. Aber als die Zeit erfüllt ward, sandte er sein Wort, so haben wir es gehört, und machte sie gesund. Damals sandte er seinen Sohn. Und was war der Sohn? Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Alles, was die Propheten an göttlicher Offenbarung des Wortes durch den Geist empfangen hatten, ist durch denselben Geist in Christus Realität geworden. Und seitdem Christus gestorben ist, sind die Verheißungen Gottes durch Christus auf die Gemeinde gekommen. Und sie sind Ja und Amen. Wir können Gott heute Abend hier erleben, so wie es glauben und fassen können. Ihr Lieben, äußerlich hätte man sagen können, ach, Jesaja, wir kennen dich so lange. Noah, was ist mit dir los? So viele Jahre warst du vernünftig und plötzlich hast du da irgendeine Idee? Jetzt begreifen wir dich nicht mehr. Niemand kann verstehen, was du tust. Ihr Lieben, Gott hatte Propheten und Männer, die über diese Erde gingen, deren die Welt nicht wert war. Sie waren verachtet. Sie wurden gesteinigt und getötet. Aber das an sie ergangene Wort Gottes ist durch alle Stürme der Zeiten während der Jahrtausende erhalten geblieben. Amen. Dank sei Gott dafür. Wenn es dem Teufel doch um eine Sache gegangen ist, dann doch darum, um die Spuren des göttlichen Wirken zu verwischen, um den Menschenkindern nicht die Möglichkeit zu geben, zu wissen, was Gott getan hat. Mit all seinen Raffinessen, auch während der Zeit des Dritten Reiches, wo es aussah, als sei der Sache Gottes ein Ende gemacht, als habe man das Wort Heil in eine Verbindung bringen müssen, in die es gar nicht gehörte. Und Unheil ist gekommen. Aber dank sei dem Herrn, dass wir in dieser wunderbaren Zeit leben dürfen. In einer Zeit, der Wiedererstattung aller Dinge, in einer Zeit der prophetischen Erfüllung alles dessen, was Gott durch den Mund seiner Knechte von Anfang an geredet hat. Was meint ihr, was den Petrus inspiriert hat, als er in Kapitel 3 in der Apostelgeschichte folgende Worte geschrieben hat? Apostelgeschichte, Kapitel 3, das bekannte Wort von Vers 20, auf das Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den für euch gesalbten Christus und Jesus senden kann. Diesen muss allerdings der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von der Urzeit her verkündet hat. Diesen muss der Himmel aufnehmen bis zu der Zeit der Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von der Urzeit her verkündet hat. Nicht Ur mit H, sondern Ur ohne H. Von Anfang an, als Gott zu reden begann, nahm er Propheten, an die erging sein Wort. Und es kam göttliches Leben durch das göttliche Wort in sie hinein. Sie trugen in ihren irdischen Leibern einen göttlichen Schatz. Und sie wussten, dass sie an der Auferstehung Anteil haben werden. Hier, das ist eins der wichtigsten Worte, die vor der Wiederkunft Jesu Christi erfüllt werden müssen. Jesus, unser Heiland, muss im Himmel bleiben bis zu der Zeit der Wiederherstellung alles dessen, was Gott, nicht was ein Mensch, nicht was ein Konzil, nicht eine Bewegung, sondern was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von der Urzeit her verkündigt hat. Nicht was heute so Kalfaktore hier und da sprechen, die sich als Propheten ausgeben, sondern was Gott durch die in der Bibel bestätigten Propheten geredet haben. Gott wird uns nie aus der Bibel herausführen. Gott wird uns immer in die Bibel hineinführen. Denn sie ist die Offenbarung Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn, und enthält den ganzen Ratschluss unseres Erlösers. Wer aber lässt sich hineinführen? Die meisten werden daran vorbeigeführt mit den größten, schönsten, religiösesten Programmen. Und deshalb müsst ihr uns verstehen, warum wir Gott so dankbar sind, dass wir in dieser Zeit zurückgebracht wurden zu dem Wort der Apostel und Propheten. Hatten die Apostel ein anderes als das prophetische Wort? Wenn ja, warum hat Petrus dann geschrieben, ihr tut wohl, wenn ihr auf das prophetische Wort achtet, das wie ein helles Licht an einem dunklen Ort scheint. Gott hat Sorge dafür getragen, dass durch die Propheten der gesamte Heilsplan im Voraus verkündigt worden ist. Und als Jesus auf Erden war, hat er seinen Jüngern oder den beiden auf dem Weg nach Emmaus gesagt, musste nicht alles in Erfüllung gehen, was im Gesetz Mose und in den Psalmen und in den Propheten geschrieben steht. Woraus hat er gelesen? Er las aus dem Propheten Jesaja, aus dem 61. Kapitel. Ihr könnt es in Lukas 4 nachlesen. Und dann sagt er, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Augen. Ihr Lieben, wenn Gott etwas auf Erden tut, dann ist es kein neues Programm. Dann ist es die Fortsetzung seines Heilsplanes innerhalb seines Reiches. Und das sehen wir deutlich. Seit den Tagen der Reformation hat Gott immer mehr und mehr an biblischen Wahrheiten erstattet. Aber viele sind unterwegs stehen geblieben. Die einen waren damit zufrieden und die anderen hiermit und die nächsten wieder. Aber es gibt eine auserwählte Schar, die wird geistlich nicht stehen bleiben, sondern vorwärts gehen bis zur völligen Offenbarung der Söhne Gottes. Und wir werden dann begreifen, was das prophetische Wort in uns, die wir es von Herzen glauben, ausgerichtet hat. Ihr Lieben, alle Dinge, die im Reiche Gottes geschehen, müssen biblisch belegt werden können. Und was nicht biblisch belegt werden kann, das ist nicht biblisch. Und damit hat es sich, wir können die Grenze nicht weiterziehen, wie sie gelegt wurden. Es gibt nur ein Fundament und auf diesem Fundament müssen wir weiterbauen. Und Paulus sagt, ich habe als ein weiser Baumeister den Grund gelegt und jeder sehe zu, wie er darauf weiterbaue. Und wenn wir uns heute die Frage stellen, dann müssen wir sagen, jeder baut auf seine Weise. Jede Kirche, jede Freikirche, jede Gemeinde, jede Gemeinschaft, alle bauen auf ihre Weise. Und rein äußerlich scheinen alle die Bibel als Grundlage zu nehmen. Aber wo bleibt die Offenbarung des Geistes? Wo bleibt die biblische Belehrung? Wo bleiben all die Dinge, die Gott verheißen hat? Darauf gibt es nur eine Antwort. Unter seinem Volke erfüllt Gott sein Wort und löst seine Verheißungen ein. Ihr Lieben, es gab doch viele Völker und nicht nur das Volk Israel. Und rein äußerlich haben sie ihre Nöte gehabt von Anfang bis zu Ende und bis zum heutigen Tage. Und ich frage euch, wer will leugnen, dass sie das auserwählte Volk sind? Irgendjemand sagte, ja, hör mal, hauen sie nicht die anderen über die Ohren? Ich sagte, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist nur ein Futterneid, weil es den anderen nicht so gelingt. Es gab viele Völker, aber eines hatte Gott sich erwählt. Er hatte Abraham gerufen und einen Bund mit ihm gemacht und eine Verheißung geschenkt und ihm gesagt, ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein. In dir sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Wer kann es leugnen? Das spricht in unserer Generation vor einigen Tagen der Regierungschef in diesem kleinen Lande und lächelt dabei. Und dann wird er ernst und sagt, ich beuge mich nur vor einem. Das ist der lebendige Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber nicht vor einem US-Präsidenten. Wer hätte das zu wagen gesagt? Von all den anderen großen Mächten? Keiner, keiner. Aber dieser kleine Mann dort, der doch wie ein David ist, der sich seiner Sache bewusst ist und der weiß, dass sie nicht nur aus Willkür zurückgekommen sind, sondern dass Gott Sinn und Zweck in der Sache hat, auch wenn heute noch die Decke über ihren Augen ist, das macht gar nichts. Sie sind da. Was nützen uns all die anderen, über denen keine Decke ist, mit denen Gott nichts vorhat? Was nützen sie Gott und was nützen sie uns? Über ihnen wird die Decke so lange bleiben, bis die Vollzahl aus den heidnischen Ländern in die Gemeinde eingegangen sein wird. Und dann schlägt ihre Stunde. Und dann werden sie weinen und wehklagen und erkennen, dass Christus, der Messias, ihr Immanuel ist. Und es steht in der Weissagung, liest es nach in eurer Bibel, im Propheten Sacharja. Und sie werden mich anblicken, den sie durchbohrt haben. Er, der zu den Propheten geredet und der durch sie geredet und dann zum Fleisch gewordenen Wort wurde, er sprach, sie werden mich anschauen, den sie durchbohrt haben, und wehklagen werden alle Völker der Erde. Ihr Lieben, wenn wir Gottes Wort aus der prophetischen Sicht lesen, erst dann haben wir die richtige göttliche Sicht. Wie ich vor kurzem irgendjemandem sagte, nachdem ich in Afrika in einer Kirche sprach und man hat wieder einmal das Glaubensbekenntnis aufgesagt, und es heißt ja das apostolische Glaubensbekenntnis. Und als dann all diese Führer zusammengerufen wurden, habe ich die Frage gestellt, antwortet mir, ob irgendeiner der Apostel, ob Polycarp, ob Irenäus, ob irgendjemand von diesen Urmännern etwas wusste, was 325 zu Nicäa formuliert wurde und 381 vervollständigt wurde. Ich sagte, hört mal, wenn die Apostel von einem solch formulierten Glaubensbekenntnis nichts wissen, dann ist es kein apostolisches Glaubensbekenntnis. Stimmt's oder nicht? Wenn heute unser Bundeskanzler irgendeinen Vertrag macht, wäre das dann der Vertrag von Bismarck? In keinem Fall. Der mag vielleicht im Namen des gleichen Volkes getan worden sein, aber es ist nicht das Gleiche. Ihr Lieben, wir sind dazu da, den Menschen die Wahrheit zu sagen, und nur die Wahrheit kann frei machen. Und die Wahrheit muss mir, muss dir, muss allen gesagt werden. Wir haben in einem Lied gesungen oder hier auch mitgelesen, sie waren in Banden und gefesselt und sind dann frei geworden und haben den Namen des Herrn gepriesen. Ihr Lieben, es gibt mancherlei Bindungen. Sie mögen seelischer, geistlicher und leiblicher Art sein, aber Gott will uns nach Geist, Seele und Leib lösen von allem, was nicht aus ihm ist, und will uns seiner Herrschaft voll und ganz unterstellen. Dann kommen wir ihm einen Schritt näher und können im Glauben die Verheißungen Gottes schon als geschehen betrachten. So wie die Propheten des Alten Testaments. Meint ihr, auch nur ein einziger habe gezweifelt? Sie wussten, wer mit ihnen geredet hat, und sie glaubten, und deshalb sprachen sie, deshalb weissagten sie. Und Paulus macht den gleichen Ausspruch. Er sagt, ich glaube und darum rede ich. Als Zacharias nicht glauben konnte, hat Gott ihm eine stumme Zunge gegeben, dass er nicht reden konnte, bis die Verheißung erfüllt wurde. Menschen, die Gott von Herzen glauben, mögen noch so lange warten. Sie werden die Erfüllung der göttlichen Verheißungen sehen. Damals sprach der Engel zu Maria, selig, wie du geglaubt hast, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sie sagte, ich bin des Herrn Magd. Wer sind wir in dieser Zeit? Söhne und Töchter Gottes, nicht versklavt unter Menschensatzungen und Lehren. Dank sei Gott, dass er die Türen Babylons gesprengt, eiserne Riegel geöffnet hat und hat die Seinen herausgerufen und wir durften herauskommen gemäß dem Wort des Herrn. Ihr, mein Volk, kommet heraus und sondert euch ab. Heute gibt es im Grunde genommen viele Strömungen, aber all die vielen Strömungen münden alle, ihr wisst ja wo. Obwohl es so viele Strömungen sind, münden sie irgendwie doch an der gleichen Stelle. Und darüber braucht niemand zu rätseln. Der Mann, der sitzt heute noch da, wo er schon seit vielen Jahren gesessen hat. Und ich wünschte manchmal, dass alle diejenigen, die das Reformationsfest noch halten, mal einige Vorworte des Reformators lesen würden. Besonders das zum Propheten Daniel. Wie hat dieser Mann Gottes Martin Luther den Antichristen, der auf dieser sieben Hügelstadt thront, wie hat er ihn beschrieben? Mit einer deutlichen Sprache. Meint ihr, er hat in dem Fall Politik mit der Sache verbunden? Das hat er an anderer Stelle getan, wenn es um Schachzüge ging, die ihm irdisch einen Vorteil brachten. Aber wenn es um die Verkündigung des Wortes Gottes ging, dann hat er die Politik von der Verkündigung getrennt und hat die biblischen Wahrheiten, soweit sie ihm offenbart wurden, auf den Leuchter gestellt. Und alle anderen haben das Licht da erblickt und haben es weitergetragen. Heute schreibt der größte und anerkannteste Evangelist der ganzen Welt in seinem Buch Die Welt in Flammen, dass dieser große Mann kommen wird, aber niemand weiß, wer er ist und wo er auftreten wird und so weiter. Das war Schluss mit meinem Lesen. Ich dachte, du sitzt im Flugzeug, es ist dir geschenkt worden. Lies doch mal, was dieser große Mann über das Thema die Welt in Flammen gesagt hat. Und als ich das las, da brauchte ich kein Feuer mehr und keine Flammen mehr. Da wusste ich genug und der Gedanke kam mir, o Amerika, Gott hat dir seit den Tagen der Apostel, den größten Propheten und Gottesmann gesandt und du hast nicht darauf gehört. Die Wahrheit habt ihr mit Füßen getreten und den Irrtum müsst ihr glauben, ihr seid dazu verurteilt. Ihr Lieben, wenn Gott einen Propheten sendet, dann nicht dazu, dass wir ihn steinigen, verfolgen oder ablehnen, sondern, wie er selber gesagt hat, wenn ich einen Propheten sende und ihr ihn aufnehmt, dann sollt ihr den Lohn eines Propheten empfangen. Es ist einfach, einen Hollywood-Evangelisten anzunehmen, der mit einer großen Garde kommen kann, einen 1000-Personen-Chor und alles Mögliche, und dann liegt auch noch der rote Teppich. Aber was ist mit einem Propheten, der ärmlich gekleidet, ohne jegliche Posaunenankündigung, ohne alles, plötzlich wie ein Johannes in der Wüste auftritt? Erstmal schauen die Menschen und denken, was hat das zu sagen? Und dann vollzieht Gott eine Scheidung unter dem Volke. Und alle, die aus Gott sind, hören auf die Stimme Gottes. Es gibt keinen Menschen auf Erden, der mir sagen kann, er ist aus Gott geboren und er hört Gottes Wort nicht. Das gibt es nicht. Sind wir aus Gott geboren, dann verbindet uns das neue göttliche Leben mit Gott. Und sein Wort ist Geist und ist Leben. Und wir sehnen uns nach dem Worte Gottes und schieben die Fabeln nach rechts und nach links, wenn wir sie nicht gar herunterwerfen. Aber den Menschen müssen die Augen geöffnet werden, damit sie es sehen können. Genauso könnte man die Frage stellen, meinst du, dass alle anderen im Unrecht sind und ein Einzelner, den doch gar niemand so richtig kannte, meinst du, dass er im Recht war? Ihr Lieben, das ist eine törichte Frage und auf die kann man nicht ganz so töricht antworten. Es geht doch nicht darum, ob viele Recht haben und auch nicht darum, ob einer Recht hat. Es geht darum, dass Gottes Wort sich vor unseren Augen erfüllt und dass ein Mann von Gott gesandt kam mit einer göttlichen Botschaft, um das Volk Gottes herauszurufen und uns den Weg zu zeigen. Geht es denn darum, dass wir einen Tanz um ein goldenes Kalb machen? Das sei ferne. Aber genauso ferne sei, dass wir die prophetische Botschaft für diese Zeit links oder rechts liegen lassen. Das geht nicht. Wir sind in einem prophetischen Zeitalter und Gott musste einen prophetischen Dienst senden, um das Herz der Kinder Gottes wieder zu dem ursprünglichen Worte zurückzuführen. Und eines Tages wird es offenbar werden, dass wir nicht die Narren waren. Heute halten uns viele als Narren. Und irdisch gesehen hätte ich einen viel leichteren Weg haben können, als den, den ich zu gehen habe. Und eines Tages werden wir alle feststellen, dass es durch die tiefsten Tiefen hindurch geht, ehe es in die höchsten Höhen hinaufgehen kann. Der Weg in die Herrlichkeit führt über das Kreuz von Golgatha. Und das Kreuz oder die Kreuzigung war mit viel Spott und Hohn verbunden. Aber dank sei dem Herrn, dabei endete es nicht, nur eine Phase. Der Leib wurde in die Gruft getan, im Geist ging unser Herr hinunter und dann am dritten Tage war die herrliche Auferstehung. Ihr Lieben, das göttliche Leben kann niemals getötet werden und deshalb sagte Jesus Christus, unser Herr, am Grabe des Lazarus, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stirbe. Glaubst du das? Nicht nur, dass wir den Glauben an die Auferstehung haben. Wir wissen, dass wir ewiges Leben empfangen haben. Es ist nur ein Hinübergehen aus der Zeit in die Ewigkeit. Erwartet nicht, dass wir hier formelle Gottesdienste haben. Ich wollte heute aus der Predigt Bruder Brennims vorlesen. Habe sie liegen gelassen, Bruder Russ hat mir eine Predigt gebracht. Und hier liegt sie schon seit einiger Zeit. Und dennoch muss ich das sagen, was gesagt wurde. Und weiß, dass Gott zu uns geredet hat. Und bin mir dessen bewusst, dass er sein Wort sendet, uns zu helfen, gesund zu machen, zurechtzubringen, zu belehren. Nicht einer wird den anderen belehren, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Und das ist die herrliche Zeit in der wir leben. Möge der Herr, unser Gott, mit seiner Gnade so mächtig über uns walten, dass die Verheißungen des Wortes in der Brautgemeinde genauso zur Erfüllung kommen könnten, wie sie im Bräutigam ihre Erfüllung gefunden haben. Alle Verheißungen, die auf Jesus Christus, unseren Erlöser und Bräutigam, gegeben wurden, haben sich an ihm erfüllt. Sogar bis dahin aufgefahren zum Himmel hat er Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. So steht's im Psalmbuch. Von seiner Geburt zu Bethlehem bis hin zu seiner Himmelfahrt. Alles hatten die Propheten des Alten Testaments verkündigt. Jetzt sind wir dran, um die Erfüllung alles dessen zu sehen, was Gott den Seinen für die Vollendung und für das Ende verheißen hat. Und wir halten daran fest und wissen, so gewiss sich Gottes Wort am Bräutigam erfüllt hat, wird es sich an seiner Braut erfüllen. Sie ist Wort aus seinem Wort, Geist aus seinem Geist. Und wie Paulus in Epheser 5 sagt, ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Fleisch von seinem Fleisch und Gebein von seinem Gebein. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder. Er der Herr und wir sind die Gemeinde, durch die er sich kundtun möchte. Ihr Lieben, was soll Gott noch mehr tun als das, was er getan hat? Verheißungen zu geben und dann in der Zeit ihrer Erfüllung einen Mann Gottes zu senden, um diese verborgenen Geheimnisse ans Licht zu bringen, damit alle, die aus Gott sind, hören und sehen und innerlich erfasst und ergriffen werden. Meint ja nicht, und das ist keine Kritik, das ist nur eine Feststellung, meint nicht, dass diejenigen, die an den Verheißungen des Wortes Gottes, die für diese Zeit gegeben wurden, vorbeigehen und sie nicht annehmen, dass Gott dann sein Wort an ihnen erfüllen wird. Nein, nur an denen, die es gehört und geglaubt haben. An wem hat Gott sein Wort zu Abrahams Zeiten erfüllt? An irgendeinem Abimelech oder sonst jemandem? An Abraham, zu dem er geredet hat, der ihm geglaubt hat, dem er die Verheißung gegeben hat. An wem hat Gott zur Zeit Isaaks das Wort erfüllt? An wem zur Zeit Jakobs? An wem hat Gott sein Wort erfüllt während allen Zeiten? An seinem Volke, das ihm geglaubt hat. Und genauso ist es in dieser Zeit. Lass mich zum Schluss noch sagen, das Volk Gottes hat nicht den allgemeinen Glauben, wie ihn so alle haben. Und wenn ihr den Jakobusbrief ganz deutlich liest, dann steht da geschrieben, der Teufel glaubt auch und zittert. Also mit dem Wort Glauben ist noch lange nicht alles gesagt. Wenn Menschen gefragt werden, bist du gläubig, sagen sie ja. Aber wie, das sagen sie nicht. Wie, das sagen sie nicht. Aber sie sagen schön ja und nicken dabei noch mit dem Kopf, weil sie überzeugt sind, dass sie glauben. Ihr Lieben, was hat unser Herr am letzten Tage auf dem Fest zu Pfingsten gesagt? Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, Amen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, am siebenten Tage, am letzten Tage. Wir sind in der letzten Zeit, im siebenten Gemeindezeitalter. Unser Herr ruft uns heute zu, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nicht, wer da glaubt, wie er glauben will und was er glauben will, sondern wer so glaubt, wie die Heilige Schrift sagt. Ihr Lieben, heute sollte niemand hier sein, dessen Herz nicht ein wenig schneller schlägt. Aus Dankbarkeit für das, was Gott an uns getan hat. Wer sind wir? Wer sind wir? Schlechter als alle anderen. Unnütz. Ich habe fast den Eindruck, die Menschen haben uns nicht benötigt. Und Gott hat das, was nichts war vor der Welt und nichts galt, genommen, um das, was etwas ist, zunichte zu machen. Und jeder, der sich dünkt, etwas zu sein, der ist so gut wie gar nichts. Und wer meint, er ist nichts, der ist noch weniger als nichts. Und Paulus sagt, was ich bin, das bin ich aus Gnaden. In allen Dingen soll der Name des Herrn, unseres Gottes, gepriesen werden. Und das wollen wir heute Abend tun. Und wir warten nicht einer auf den anderen. Heute beten wir mal ganz biblisch und öffnen alle unser Herz und unseren Mund und bewegen unsere Lippen. Niemand braucht schreien. Gott ist nahe. So steht's geschrieben. Er ist denen nahe, die zerbrochenen Herzens und zerschlagenen Geistes sind. Wir brauchen nicht zu schreien wie die Baalspriester. Wir können mit Gott reden, aber das wollen wir wirklich tun. Wir wollen mit Gott reden heute Abend. Mit jedem, mit dem Gott geredet hat, durch sein Wort, der sollte zu ihm im Gebet reden und sich wenigstens bedanken und sagen, Herr, habe Dank, dass du mir Glauben geschenkt hast an dein geoffenbartes Wort, an deine Verheißungen für diese Zeit, dass ich nicht nur einen allgemeinen Glauben habe, sondern den Glauben, wie die Schrift es sagt. Wir sind dem Herrn heute viel Dank schuldig. Lasst uns dazu aufstehen und ihm die Ehre geben.
Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Reden heute Abend durch dein teures und heiliges Wort. Wir sehen diese Tatsachen, Herr. Du hast dich besonders in unseren Tagen geoffenbart. Und das geoffenbart, Herr, was verborgen war, Herr. O Herr, aber jetzt hast du es geschehen lassen und dafür sind wir dankbar, hast Verheißungen gegeben und hast sie erfüllt, o Herr. Deinem Namen sei die Ehre, sei der Lob und der Preis und der Ruhm, Herr. Wir können uns nur bei dir bedanken, Herr, für diese Gnade und für diese Treue. Herr, in Niedrigkeit und in Gebeugtheit stehen wir vor dir, Herr, als unwürdig, Herr, vor den Menschen. Aber, Herr, in deinen Augen sind wir dein Volk, Herr, und deine Auserwählten, Herr. Preis sei deinem wunderbaren Namen. Wir geben dir die Ehre und den Preis und den Ruhm und den Dank. Halleluja. Herr, wir können nicht anders wie deinen Namen erheben und bitten dich, Herr, du wolltest alle berühren, Herr, gerade jetzt, Herr, in dieser Stunde, in diesem Augenblick, Herr, wir kommen alle, so wie wir gerade sind, Herr, und bitte dich, Herr, sei uns allen gnädig, Herr. Halleluja, nimm hin die Anbetung, nimm hin den Preis und den Ruhm und den Dank in Jesu Namen. Halleluja. Amen.